Liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich bin Jakob Eich, Chef vom Dienst des Finance-Magazins und ich moderiere ab sofort unseren Karriere-Podcast Future CFO für alle, die schon CFOs sind oder noch werden wollen. Als Gast hatten wir diesmal Dr. Sebastian Hirsch, CEO und CFO des Finanzdienstleisters Grenke im Studio. Das CFO-Amt übergibt er in einigen Wochen zwar an seinen Nachfolger Martin Pahl, wir haben ihn aber gerade noch rechtzeitig erwischt. Sebastian war auf der Durchreise zu einem wichtigen Champions-League-Spiel seines Herzensvereins Borussia Dortmund und hat sich mit mir und meinem Co-Host Paul Taaf zusammengesetzt. Wie hat Sebastian Hirsch den schwierigen Schritt vom CFO und zum CEO geschafft und was hat gerade ihn dazu befähigt? Und welche Rolle spielen Bienen in seinem Leben? All diese Fragen hat er im Gespräch beantwortet. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo zu unserem Finance-Podcast zum Comeback Future CFO. Ich bin Jakob Eich, Chef vom Dienst vom Finance-Magazin und freue mich ganz herzlich, meinen Co-Host begrüßen zu dürfen, Paul Taaf, CFO-Veteran, Headhunter und Freund der Finance-Redaktion. Wie geht's dir heute, Paul?
Jakob, grüße dich. Ja, das war, weil meine Eintracht momentan äußerst unterperformt, ging's mir schon mal besser. Aber es freut mich, mit dir und Sebastian wieder zusammen zu podcasten.
Ja, dann nimmst du schon unseren Gast vorweg, aber vielen Dank. Ich freue mich fast noch mehr, ihn zu sehen als dich. Verzeih mir das bitte. Der sich aus all seinem hektischen Alltag, wo viel zu tun ist im Moment, eine Stunde Zeit genommen hat, um mit uns zu reden. Bei mir sitzt Dr. Sebastian Hirsch, CEO und noch CFO des Finanzdienstleisters Grenke. Toll, dass du da bist und es geschafft hast, nach Frankfurt zu kommen.
Ja, vielen Dank. Ich bin gerne hier und heute ins windige Frankfurt gekommen.
Ja, stimmt. Windig ist es heute. Apropos windig, du hast einen spannenden Karriereweg hinter dir mit Short-Seller-Attacken, eine Pandemie, M&A-Deals. Seit kurzem hast du auch Bienen, hast du mir erzählt, in einem Gespräch, dazu aber gleich mehr. Vielleicht erstmal, wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's gut. Die Woche ist gut gestartet. Wir sind so zwischen Quartalsabschluss und Hauptversammlung, aber dennoch freue ich mich, heute da zu sein.
Und morgen noch ein großes Spiel.
Ich bin tatsächlich, habe das genutzt, auf dem Weg ins Stadion, in den Signal Iduna Park, wo es morgen gegen Atletico geht.
Atletico, BVB-Fan bist du ja.
Ja, überzeugter.
Ja, da drücken wir natürlich auch die Daumen gegen so eine spanische Spitzenmannschaft. Aber zuerst zu deiner Karriere, weswegen wir dich ja hauptsächlich eingeladen haben. Du bist jetzt vor einiger Zeit vom CFO zum CEO aufgestiegen. Da würde mich zu Beginn erstmal interessieren, was es war für dich der größte Unterschied, als es dann klar wurde, dass du Konzernchef bist und nicht nur noch in Anführungsstrichen für die Finanzen zuständig bist.
Ja, ich bin ja so ein bisschen in die Aufgabe reingewachsen und reingekommen. Und der größte Unterschied ist, denke ich, die globale Repräsentanz für das Unternehmen darzustellen, weil neben Banken, Finanzinvestoren auf einmal auch alle Mitarbeiter weltweit erwarten, dass man da ist, Gespräche führt, zuhört. Und das ist natürlich in über 30 Ländern gar nicht so einfach, überall zu sein, überall zuzuhören, auch wenn man das gerne möchte. Und das ist die größte Herausforderung und die zweitgrößte ist sicherlich die Gremienarbeit insgesamt zu koordinieren, weil als CEO natürlich die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat im Vorstand dann auch gemanagt werden muss.
Hm. Du hast gerade schon anklingen lassen, du bist so ein bisschen reingerutscht, weil dein Vorgänger ja krankheitsbedingt kürzer treten musste, aus dem Vorstand austreten musste. Das kann ich mir vorstellen, dass eine schwierige Situation ist in dem Moment.
Ja, Verantwortung übernehmen gehört als CFO dazu, von daher ist das gar nicht die Herausforderung, aber natürlich, wenn ein Kollege, eine Kollegin krankheitsbedingt ausscheidet, ob temporär oder ganz und ein Vierergremium dann nur noch zu dritt ist, ist es immer eine Herausforderung, nicht nur für mich, sondern für das gesamte Vorstandsteam und auch fürs Unternehmen und da muss man sich kurz sortieren, Stärken bündeln, die Zeitpläne ein bisschen umwerfen und dann ist das aber ganz gut beherrschbar.
Was war in der Zeit so das Schwierigste?
Tatsächlich die zentrale und gesamte Kommunikation, weil wir auf dem Weg waren der strategischen Erneuerung, uns neu aufzustellen. Wir wussten, dass wir uns in Richtung 3 Milliarden bewegen wollen. Nach der schwierigen Phase der Short-Seller-Attacke, nach der schwierigen Phase der Pandemie war es ganz wichtig, den Rebound zu nehmen, den Rebound zu schaffen. Das ist uns letztes Jahr auch gelungen und das war zu dieser Zeit sicherlich die größte Herausforderung, dass wir alle ruhig bleiben und vor allen Dingen Ruhe ins Unternehmen ausstrahlen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, also erstens drücke ich auch die Daumen für die BVB morgen. Ist mir immer ein sympathischer Verein gewesen, auch durch meine Nike-Vergangenheit. Über Eintracht Frankfurt rede ich erst wieder, wenn Dino Topmüller entlassen wird. Ja, Sebastian, schön, dass du da bist. Das ist sehr ungewöhnlich, deine Karriere. Dein Leben lang eine Firma, ja, aber von oben, von unten nach oben geschafft. Das ist eine gute Begründung, da zu bleiben. Aber hast du mal überlegt, in deiner Laufzeit was anderes zu probieren? Oder ich meine, der CEO-Job kam eigentlich ungeplant durch die Krankheit von dem CEO, denke ich mal. Aber hast du darüber nachgedacht, was anderes auszuprobieren? Also ich könnte es mir nicht vorstellen, nur bei einer Firma gewesen zu sein, auch wenn du natürlich sehr erfolgreich bist.
Ja, die Frage ist ja, eine Firma, das hört sich so an, als ob es immer das Gleiche ist. Tatsächlich stellen sich aber verschiedene Aufgaben und verschiedene Herausforderungen. Das war ganz häufig bei mir so. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, es wäre schön, wenn du mal 2 Jahre das Gleiche machst, weil dann doch bei Grenke auch immer wieder was Neues kam. Das war damals 2008, 2009, als wir die Bank gekauft haben. Dann haben wir das gemacht, dann bin ich in den Bankvorstand, dann bin ich wieder zurück in den Konzern. Dann ist die Vorstandsposition auch etwas schneller gekommen, als das vielleicht karrieretechnisch geplant war. Und auch die CEO-Position, die war in der Fernplanung vorgesehen, dass ich das mal machen sollte, aber nicht so schnell. Und dann kam es auch wieder etwas schneller. Von daher ergeben die Aufgaben und die Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld, dynamischen Marktumfeld und in einer Firma wie Grenke dann doch, dass es immer wieder was Neues gibt und schon gar nicht langweilig wird.
Ja, das glaube ich dir. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe meine Karriere angefangen auch im Leasing-Bereich. Ich war bei einer französischen IT-Leasing-Company. Das war mein erster Job in Frankfurt, Econocom. Es war eine sehr entrepreneurische Firma. Jean-Louis Bouchard, ein Entrepreneur aus Paris, hat das gegründet. Und die waren auch sehr innovativ. Wir haben auch sehr eng mit den Banken gearbeitet, mit BAF damals. DZ-Bank weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was sind die Hauptinnovationen, die jetzt mit dem Produkt Leasing in den letzten Jahren, Sebastian, ist das überhaupt eine innovative Branche? Ich bin da weit weg mittlerweile.
Naja, Leasing ist an sich schon innovativ, wie ich denke, die ganze Finanzbranche, weil durch Digitalisierung sich Geschwindigkeit unfassbar erhöht hat und fast schon normal wird. Und Leasing ist ganz häufig schon Wegbereiter und Begleiter gewesen für Investitionsrealisierung. Das ist, was ich immer sage. Keiner steht morgens auf und sagt, hey, heute mache ich einen Leasingvertrag. Ja, und noch weniger stehen morgens auf und sagt, das mache ich heute bei Grenke. Aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Privatkunden, wollen investieren, die wollen sich etwas anschaffen. Und dafür ist Leasing natürlich ein guter Bereiter. Und deswegen sind wir in dem Trend, was dann schon sehr innovativ ist, Pay-per-Use, Eigentum ist unwichtiger. Ich möchte etwas nutzen, ich möchte etwas gebrauchsabhängig, nutzungsabhängig bezahlen. Da passt Leasing perfekt. Leasing ist aus einer anderen Ecke geboren worden, aus der Absatzfinanzierung in Amerika, später dann sehr parallel zum Darlehen behandelt und auch gesehen worden. Und heute ist das das typische Pay-per-Use, was für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ganz, ganz wichtig ist, Zahlungsströme zu harmonisieren, meine Einnahmen mit den Ausgaben harmonisieren zu können. Und deswegen ist Leasing eine hochinnovative Branche.
Und wie verdient ihr eure Geld, Sebastian? Ist das Zinsarbitrage oder gehört viel mehr dazu?
Am Ende gehört viel mehr dazu. Es sind viele Dinge. Eins der entscheidenden Sachen ist bei Grenke sicherlich, dass wir im Bankengenre, würde man das Losgrößentransformation nennen. Wir geben ganz viele kleine Leasingverträge aus, im Durchschnitt 8.000 Euro. Und wir refinanzieren uns aber in größeren Tranchen. Wir haben letztes Jahr unseren ersten Benchmark-Bond begeben, also eine 500-Millionen-Anleihe. Das heißt, wir nehmen 500 Millionen auf einen Schlag auf und geben die dann ganz vielen tausenden KMUs als Leasingfinanzierung weiter. Und das ist eine große Transformationsleistung, weil viele kleinere Unternehmen teilweise den Zugang zur Liquidität gar nicht haben und ganz ehrlich gar nicht die Lust haben, sich in eine Bankfiliale zu setzen und dort über Bankkredite, Banklinien zu diskutieren und zu sprechen, sondern die Investitionsentscheidung unmittelbar mit der Finanzierung verknüpfen wollen.
Könnte man dann sagen, dass ihr ziemlich krisenresistent seid durch das Geschäftsmodell?
Ja, wir sind wirklich krisenresistent, haben das in den letzten Jahren auch bewiesen, beweisen müssen sozusagen. Das liegt zum einen daran, dass wir ein sehr diversifiziertes Geschäft machen, über 30 Länder. Wir schließen keine Branchen aus. Wir nehmen keine Restwertrisiken, also nicht wie die Automobil-Leasing-Branche. Wir versuchen immer Vollamortisation zu erreichen und das insgesamt zusammen mit unserem Risikomanagement, dass wir bereits am Anfang sehr sorgfältig abwägen, unsere eigenen Daten nutzen für die Entscheidung. Das macht uns sehr, sehr resistent.
Ganz kurz, Entschuldigung, zum Thema Restwerte, weil das kenne ich auch aus meiner Zeit. Das war sehr kontrovers auch damals, wie man das bilanziert. Gibt es dann Konkurrenten, Sebastian, die doch mit Restwerte arbeiten und demzufolge günstiger sein können von den Monatsraten?
Es gibt immer wieder Konkurrenten, die mit aggressivem Restwertpricing versuchen, in die Märkte zu gehen. Das hängt ein bisschen von den Marken ab in unserer Welt. Bei der IT ist ein Apple-Gerät etwas anderes wie andere Marken. Und da sehen wir das immer wieder, dass teilweise sehr hohe Restwerte versucht werden, in die Anfangskalkulation reinzunehmen. Nur am Ende wird die Kalkulation bewahrheitet oder nicht, wenn das Objekt zurückkommt. Ich schauen muss, kann ich das für diesen Wert verwerten, vermarkten? Und da gibt es einen zweiten Punkt, der heutzutage noch viel wichtiger ist, die reine Vermarktung und Verwertung des Euro-Cashflows-Willens, aber auch aus ESG-Gesichtspunkten. Vor 20 Jahren war es mehr oder weniger egal, es war ein ökonomisches Interesse, das zu verwerten, zu verkaufen. Aber ob da verschrottet oder verwertet wurde, war eine sehr ökonomische Entscheidung. Heute wägen wir Ökonomie und Ökologie sehr sorgfältig ab.
Ihr habt auch sehr viele unterschiedliche Produkte, habe ich gesehen, wo ihr Leasing anbietet. Das hilft wahrscheinlich auch bei der Diversifizierung. Ich glaube, von IT bis Fitnessgeräte, E-Bikes, das ist auch etwas, worauf ihr Acht legt dann.
Es hilft bei der Diversifizierung, muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit jedem Objekt umgehen kann. Mhm. Mit jeder Objektkategorie kommt auch ein bisschen mehr Branchenvielfalt. Aber jedes Objekt ist auch am Laufzeitende etwas anders. Ein 3 Jahre altes Notebook ist nicht das gleiche wie ein 4 Jahre altes E-Bike oder ein Fitnessgerät. Gerade die Verwertungskompetenz, die wir gerade schon angesprochen haben, muss man beachten. Aber wir sind tatsächlich offen, weil wir sagen, wir wollen dem Bedürfnis vom Markt folgen. Der Kundennutzen steht bei uns im Mittelpunkt. Und wenn der Kunde diese Investition für notwendig erachtet, es möglichst nah an seiner Wertschöpfung ist, dann ist es für uns ein gangbares Leasingobjekt.
Du bist ja 2004 bei Grenke eingestiegen. Hat dich die Finanzbranche schon immer interessiert und fasziniert? Oder wie ist es damals? Wie hat es dich damals, du kommst ja auch nicht aus der Ecke von Deutschland eigentlich, wie hat es dich damals zu Grenke Leasing wahrscheinlich damals noch verschlagen?
Da muss ich noch ein kleines bisschen ausholen und in die Cottbuser Vergangenheit zurückblicken, was ich sehr gern mache. Ich war tatsächlich mit der Schule seinerzeit im Berufsinformationszentrum BITS. Das war, glaube ich, 7., 8. Klasse.
Oh, da war ich auch mal, ja.
Und da kam bei mir dann raus Bank. Und da war ein Zettel, da stand drauf Bankkaufmann. Und auf dem anderen Zettel stand drauf Diplom-Betriebswirt, Fachrichtung Bank, Berufsakademie-Studium. Ich so, das will ich machen. Und dann bin ich mit meiner Mutter damals nochmal zu so einer Sonderberatung gegangen und die junge Dame, der verdanke ich wahrscheinlich einen Großteil meiner Karriere, die hat, ich fand es in meinem Alter damals, wie alt war ich, 14, relativ abwertig gesagt, mit den Noten, vergiss es. Und dann kam der Sportler in mir durch und hat gesagt, der zeige ich's. Und von da an war dann so mein Traum tatsächlich geboren, ich möchte mal Bankdirektor werden. Und das habe ich dann durchgezogen über die Wahl meiner Abiturfächer. Dann habe ich bei der Dresdner Bank tatsächlich das BA-Studium machen dürfen in Berlin, 3 Jahre lang. Habe dann aber festgestellt, der Privatbankensektor ist nicht ganz so einfach, wollte mich dann auch Richtung Süddeutschland orientieren. Mein Onkel wohnte damals schon in München, habe gesagt, das wäre so interessant. Und bin dann über Umwege zu Grenke gekommen, weil ich dann gesagt habe, ich möchte in Karlsruhe technische Volkswirtschaftslehre studieren. Mhm. Ich habe schon immer ein bisschen Mathematik angehaucht. Das ist ein sehr spannender Studiengang gewesen, habe mich da eingeschrieben, habe mit dem Professor alles geklärt und hat aber immer gesagt, wenn irgendwo ein toller Job kommt, dann gehe ich lieber arbeiten und mache ein berufsbegleitendes Studium. Und dann kam tatsächlich in der typischen gedruckten Zeitungsanzeige samstagsmorgen, hat man im Treasury bei Grenke jemand gesucht. Wie das so ist, wenn man nichts zu verlieren hat, man geht da hin, es hat geklappt und dann bin ich am 1.11.2004 habe ich dann bei Grenke angefangen im Treasury.
1.11.2004. Ja. Wo liegen die Wurzeln von Grenke, Sebastian? Kannst du uns da ein bisschen abholen? Ich meine, der Name ist bekannt. Das gibt es auch schon eine Ewigkeit. Aber wie ist die Firma entstanden?
Herr Grenke hat 1978 Grenke gegründet.
Wolfgang Grenke.
Wolfgang Grenke, genau. Also Wolfgang Grenke, unser Gründer, hat 1978 Grenke gegründet. Damals in Baden-Baden, so ein typisches Garagenprojekt, wie ich von den Erzählungen weiß. Er hat sein Bankkonto geplündert. Ich glaube, es waren ein paar tausend deutsche Mark seinerzeit drauf und die ersten Leasingobjekte gekauft. Und die Idee kam, dass er aus einem bekannten Familienumfeld immer wieder mitbekam, dass kleine Finanzierungen nicht durchführbar waren. Mhm. Für Unternehmen, für Gewerbetreibende, weil Banken das alles abgelehnt haben. Unter 50.000 Euro gucken wir uns nicht an, funktioniert nicht. Dann hat er gesagt, das kann ja nicht sein. Und Wolfgang Grenke war damals schon sehr IT-affin, hat sich schon mit der aufkommenden Computertechnik beschäftigt, mit zunehmender, heute würde man wahrscheinlich Mechanisierung sagen, es war aber aus damaliger Sicht tatsächlich eine Form der Automatisierung und meinte, da gibt es Potenzial über die nächsten Jahre, auch dieses Geschäft effizient und schlank abzuwickeln. Und das hat er in die Tat umgesetzt. Also tatsächlich 1978 mit den ersten Leasing-Objekten, später dann über Lochkartenprogramme eine Buchhaltung sehr schlank aufgebaut. Und dann der Mauerfall war sicherlich ein ganz entscheidender Punkt für Grenke, weil dann in Berlin ein zweiter Standort aufgemacht wurde und Ende der 90er dann mit Wien die erste Auslandsniederlassung, bevor dann Basel und Straßburg die ersten größeren Auslandsniederlassungen waren und der Rest ist sozusagen Geschichte mit dem IPO 2000 und der internationalen Expansion.
Muss man sich das so vorstellen, dann Sebastian, dass ihr ein wahnsinnig effizientes IT-Umgebung haben, ERP und Digitalisierung und AI, spielt das alles bei euch in dem Geschäftsmodell, denke ich, eine sehr aktive Rolle, oder?
Es spielt eine sehr aktive Rolle, auch eine zunehmendere Rolle. Während wir früher tatsächlich so ein bisschen outstanding waren mit unseren technischen Prozessen, vor allem mit den Geschwindigkeitsthemen, wird das zunehmend normal. Und auch für uns bedeutet das, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir schon immer schnell waren, schon immer effizient waren, sondern müssen uns auch immer wieder erneuern, immer wieder neu denken, weil der Markt es auch erwartet. Früher war eine Leasing-Anfrageentscheidung innerhalb von 20 Minuten, da waren wir, das war Weltklasse sozusagen. Heute wird das fast schon erwartet. Es gibt regulatorische Dinge, die dem entgegenwirken, aber es ist völlig richtig, dieses Geschäft, Massengeschäft am Ende, geht nur über Effizienz und in der heutigen Zeit über Digitalisierung.
Ja, wie siehst du das Thema generative KI? Das hatten wir in den letzten Monaten, anderthalb Jahren, ist es ja einfach überall gewesen, was man damit machen kann, was für Möglichkeiten habt. Testet ihr das schon? Habt ihr das bei euch im Einsatz?
Also wir schauen uns das sehr genau an. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, bevor man das tatsächlich ins reale Leben einsetzt, müssen viele Tests durchgeführt werden. AI sind heute noch eher Simulationen und Simulationen haben etwas für sich, aber haben auch ein bisschen was gegen sich. Das ist ganz wichtig, wenn man damit umgeht. Aber wir sind da tatsächlich auf dem Vormarsch. Wir haben viele Bereiche, wo wir ähnliche Dinge schon immer einsetzen, also Daten verdichten, Algorithmen bauen, um zu entscheiden, um Entscheidungen vorzubereiten. Das ist für uns nicht neu. Aber auch im Bereich von Dokumentation sind gerade diese generative AI die Zukunft und deswegen beschäftigen wir uns sehr intensiv damit. Ja.
Sebastian, etwas anderer Blickwinkel, CFO to CEO. Bin ja auch, als ich bei Nike war, CFO gewesen und dann bin rüber gewechselt zum General Manager. Was würdest du sagen, du hast ja sehr die ganze Organisations- und unterschiedliche Beiräte, Aufsichtsrat, Punkte genannt, als Jakob dich gefragt hat. Aber vom Skillset her, wo bist du jetzt mehr gefordert als CEO gegenüber deiner CFO-Zeit?
Ich sag mal so, ich war schon immer eher der, wenn ich das so sagen darf, eher strategische CFO, der auch mitgedacht hat, weit gedacht hat, auch für den einen oder anderen CFO vielleicht etwas kreativer und habe immer schon Spaß auch an diesen Dingen gehabt. Eine große Herausforderung, wenn du selber CFO bist, ist sicherlich das Loslassen. Also ja, den anderen Finanz- und Zahlenmenschen den Raum zu lassen, selber so zu werden, die Zahlen zu überblicken, Dinge zu verstehen, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu machen, weil nur dadurch wird man das, was man heute ist. Ich hatte sicherlich das Glück, vor 20 Jahren bei Grenke einzutreten, wo das alles noch sehr gut überschaubar war. Das Unternehmen war nicht mehr klein, aber es war noch überschaubar. Das ist heute eine ganz andere Welt. Und das sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was war mein Weg und wie kann ich anderen auch diesen Weg ermöglichen, um diesen Finanzüberblick zu bekommen, den ich zweifelsohne habe. Das ist für mich eine große Herausforderung, weil manche Dinge so selbstverständlich und so klar für mich sind. Und das zu erkennen, dass vielleicht die Kolleginnen und Kollegen noch nicht ganz so weit sind, das ist gar kein Vorwurf, weil nur dann gewinne ich auch die Freiräume, um 100% CEO zu sein. Das ist genau das Wichtige, dass man eben aus dem Finanzthemen sich ruhigen Gewissen zurückziehen kann. Und das ist bei mir so. Ich habe da eine sehr gute Mannschaft. Und dann ist es Kommunikation, sich auch von Zahlen lösen, qualitative Kommunikation, dieses mehr Zuhören, nicht alles mit Analytik bestechen zu wollen, sondern tatsächlich den Menschen noch mehr in den Vordergrund zu rücken, als man das vielleicht als CFO an der einen oder anderen Stelle kann.
Worauf achtest du bei der Zusammenstellung des Teams?
Ich habe schon immer darauf geachtet, bei der Zusammenstellung von Teams und vor allen Dingen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern das Potenzial versuchen zu sehen. Ich versuche das auch heute meinen Führungskräften, Entscheidern mitzugeben. Achtet immer darauf, was bringen die Leute mit und sind die Leute fähig, etwas zu lernen und wollen die das? Ich sage immer so, die müssen geil darauf sein, was zu lernen. Weil dann lernen Leute alles. Man kann Kränke lernen, man kann Rechnen lernen, man kann Sprachen lernen. Und wir hatten mal vor Jahren eine Bewerberin bei uns, die war noch nicht lange in Deutschland und hat perfekt für mich Deutsch gesprochen. Ich habe danach gesagt, wir stellen die im Controlling ein. Und da gab es zwei Personen, die haben mich angeguckt, bist du sicher? Ich so, ja, warum? Wer so schnell Deutsch lernt und Bock auf diesen Job hat, der lernt alles. Und wenn nicht, dann ist es so. Dann kann man immer noch reagieren. Das hat sich genau bewahrheitet. Das ist heute eine unserer besten Controllerinnen im Haus. Und das sage ich immer, Urkunden und Zeugnisse sind okay, sind nicht unwichtig. Ich möchte das nicht kleinreden, weil es auch Errungenschaften sind. Aber wichtig ist, wir müssen lernbereit sein und lernwillig sein, weil das wird uns immer wieder begegnen. Das, was du heute kannst, kann in 10 Jahren komplett vorbei sein. Und deswegen achtet darauf, wie geil sind Leute auf Lernen. Das ist, kann ich nur empfehlen, ja.
Also ich muss sagen, mir ist es damals auch wahnsinnig schwer geworden, loszulassen, weil mein Nachfolger habe ich selbst eingestellt und das war gewöhnungsbedürftig bei unseren Management-Meetings, dann den Stefan da zu haben und die Zahlen zu präsentieren, ein sehr talentierter Typ. Würdest du sagen, dass der, es sind ja nicht wenige CFOs, die jetzt CEOs geworden sind. Ich glaube, der Joe Kaeser von Siemens war einer von den ersten. Wo könntest du dir vorstellen, dass die CFO sich am meisten damit schwer tut, Sebastian, von CFO zum CEO zu wechseln?
Es hängt ein bisschen vom CFO-Typ ab und natürlich ist unser Produkt auch dankbar, weil am Ende ist der Leasingvertrag ein kalkulierbares Produkt. Es geht um Barwertrechnung, da bist du als CFO super aufgehoben. Ich glaube, je emotionaler ein Produkt ist, je irrationaler Kundenverhalten ist, desto schwieriger ist es vermutlich für einen typischen CFO in die CEO-Rolle zu gehen. Weil du diese rationalen, berechenbaren Algorithmen, das musst du einfach ablegen. Wir sind im Massengeschäft unterwegs, das heißt, da hat die Statistik in der Regel recht. Wir haben ein kalkulierbares Produkt, es geht um Zinsen, es geht um Barwerte, es geht um Einkaufspreise, es geht um Jahresscheiben. Und ich glaube, dass das eine wirklich dankbare Transformation für einen CFO ist in der gesamten Banken- und Finanzbranche, würde ich das so sehen. Und wie ich schon gesagt habe, je irrationaler Kundenverhalten ist, desto schwieriger ist es vermutlich für einen CFO, CEO zu werden.
Ja. Vielleicht noch einen Punkt an der Stelle, Jakob, bevor du wieder einsteigst. Ich glaube auch, das ist ein sehr valider Punkt. Ich glaube, die Risikobereitschaft von CEOs ist teilweise besser für das Geschäft, als wenn ein CFO übernimmt. Weil wir sind schon von der DNA her und von der Ausbildung her, konservative Buchhaltung und so weiter und so fort, denke ich mal, ein bisschen mehr Risiko programmiert, Sebastian.
Ja, ich glaube, der CFO ist im Durchschnitt wahrscheinlich, ich würde sagen, 60-66% Kalkulation und der Rest ist Intuition. Und beim CEO ist es wahrscheinlich ein bisschen andersrum. Und ja, je mehr Intuition du mitbringst als CFO, desto leichter ist die Transformation, weil Genauigkeit geht nicht immer. Du musst halt irgendwann auch mal entscheiden. Ja. Manchmal gibt es halt 50-50 Entscheidungen und dann ist die schwierigste Entscheidung, nicht zu entscheiden. Es fällt völlig egal, ob links oder rechts, du musst einfach weitergehen.
Du bist dann ja bei Kränke schnell aufgestiegen, also zumindest laut Lebenslauf, schnell Positionen, die Karriereleiter. Würdest du sagen, hast du etwas an dir, wo so eine gewisse Unruhe oder so diesen Ehrgeiz, diesen sportlichen Ehrgeiz, einfach in der Karriere nach vorne zu kommen? Oder war das so eine Mischung, dass du da auch gefördert wurdest im Konzern letztlich?
Ach, ist schwer zu sagen, was man an sich hat, aber es ist eine Mischung sicherlich aus einem vielleicht Talent, vielleicht auch Eigenschaften. Ich war früher schon Schulsprecher, ich war im Fußballmannschaftskapitän. Das heißt, vielleicht so diesen Drang auf Führung übernehmen zu wollen und dann kommst du auch in solche Rollen, ob das am Ende jemand gut oder nicht gut macht, das müssen andere beurteilen. Und natürlich Förderer. Du brauchst immer jemand um dich rum. Wir haben es vorhin über Fußball gehabt. Wenn dein Trainer dich nicht sieht, dann kannst du trainieren wie ein Wilder. Du musst die Chancen haben. Und das habe ich sicherlich gehabt, damals in jungen Jahren das Controlling zu übernehmen, 2005 bereits als Teamleiter oder auch als wir ja die Grenke Bank gekauft haben, als der Wolfgang Grenke und der Uwe Hack mich damals gefragt haben, willst du das machen? Ja, was sehr früh in meiner Karriere war. Und wenn du diesen Freiraum bekommst, diese Chancen bekommst, ist es natürlich leichter, so einen Weg zu gehen.
Musik. Wir haben eine Event-Empfehlung für Sie. Am 23. Mai findet das Future Finance Festival in Düsseldorf statt. Das Event richtet sich vorrangig an Young Professionals aus dem Finanzbereich. Ob aus Treasury, Controlling, Investor Relations oder einer ganz anderen Finance-Abteilung, jedes Nachwuchstalent ist herzlich willkommen. Auf der Agenda stehen Themen rund um die neuesten Trends in der Finanzabteilung wie künstliche Intelligenz oder Sustainable Finance. Mit dabei sind unter anderem Speaker der Deutschen Telekom, Adidas und Biontech. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter www.finance-magazin.de unter der Rubrik Events.
Sebastian, du bist morgen Trainer von BVB. Mhm. Die Athletik hat euch ja fast aufgefressen in der ersten Halbzeit in Madrid. Zweite Halbzeit waren die, glaube ich, eher platt. Und dann seid ihr gekommen. 2-1 für die. Was ist die Taktik für morgen Abend?
Die Taktik für morgen Abend ist ganz klar, mindestens ein Tor mehr schießen als Atletico, damit wir in die Verlängerung kommen.
Das ist ja brillant.
Und das ist fast schon, haben wir ein Fünfer-Schwein hier, ich weiß es nicht. Nein, ganz im Ernst. Am Ende, ich habe selber früher Libero gespielt, das macht man heute nicht mehr. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir müssen hinten zu Null spielen, ohne dass wir uns einmauern. Aber wir müssen aus einer sicheren Defensive versuchen, Stabilität zu haben hinten. Und ein Tor macht der BVB immer. Das haben wir in Madrid gesehen, das haben jetzt die letzten Spiele auch gezeigt. Für ein Tor sind wir immer gut. Das heißt, mit Geduld und einem möglichst soliden Bollwerk, und das ist bei der BVB-Verteidigung derzeit schon eine Aussage, weil das nicht ganz so einfach ist. Aber wir können das, das wäre meine Taktik.
Ja, Eigentore könnt ihr auch, ne?
Ja, wohl wahr, ja.
Wünsche ich euch nicht. Aber Jakob, übergebe ich dir jetzt.
Nee, mich hatte gerade interessiert, was für eine Position du mal früher gespielt hast, Paul.
Rechter Verteidiger. Ich war rechter Verteidiger, ja, ja. Hab in der irischen Liga gespielt. Nicht Profi-Ebene, aber mein Motto war, wenn ich den Stürmer nicht erwische, ja, oder den Ball nicht erwischen, Entschuldigung, ich war ja ein Grätscher. Das ist so das alte irische, englische, wir sind ja gerne früher gegrätscht. Also wenn ich den Ball nicht erwischt habe, dann habe ich mich auf den Mann fokussiert. Und den habe ich meistens erwischt. Also, da gab es keine gelben Karten damals, Jakob, in Irland.
Sehr gut.
Ja, ja.
Ich habe Torwart gespielt. Ich habe mir mal von hinten so angeschaut, was meine Mitspieler machen.
Ja, du bist ja vom Auftritt immer so souverän. Ja, du hast den großen Blick. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich meine, die Dortmunder haben einen exzellenten Tormann. Das muss man echt sagen. Wahrscheinlich den besten in der Bundesliga dieses Jahr. Wir haben momentan, der Kevin ist leider nicht so souverän. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich war gerade essen gewesen heute Mittag mit einem Journalistfreund von mir, der auch die Eintracht covert, haben uns ein bisschen ausgedacht. Also in Frankfurt ist es momentan nicht schön. Es ist echt nicht schön. Wir sind auf einem guten Weg, die Euro-Qualifikation zu verspielen. Wir haben einen sehr jungen Trainer geholt, den wir alle den Erfolg gönnen, aber wir glauben nicht mehr dran. Ja, das ist die Situation hier in Frankfurt.
Ja, leider. Aber aus meiner Sicht ist es ja immer noch jammern auf hohem Niveau. Ich bin HSV-Fan. Und das,
ja. Du bist ja schmerzfrei, Jakob.
Okay. Ja, ich bin komplett schmerzfrei.
Schon wieder auf Platz 4, gell?
Ja, mit ein paar Punkten Rückstand. Aber ich will gar nicht näher drauf eingehen.
Verstehen wir.
Um zum Thema zurückzukommen. Sebastian, ich habe, was auch so ein bisschen den Anlass gegeben hat, wie ich auf dich gekommen bin, um hier bei dem Podcast dabei zu sein, ist, dass wir unsere gemeinsame Geschichte mit dem Shortseller-Angriff angefangen. Würde ich noch mit dir sprechen. Würde gerne, ich weiß noch sehr genau, damals war es September 2020, da kam der Report raus von Fraser Paring, auch für alle, die jetzt hören, die das nicht so mitbekommen haben. Da waren teilweise heftige Vorwürfe mit drin. Ich habe damals einige der Berichte dazu geschrieben, habe das Dokument auch durchgearbeitet. Mich würde einfach interessieren, was war da bei dir und im Unternehmen eigentlich los? Wie ist das damals gewesen, wenn plötzlich so ein bekannter Shortseller kommt, der auch bei Wirecard eine Rolle gespielt hat, was sehr frisch noch im Gedächtnis von vielen war. Wie war die Phase damals?
Ja, das war eine Ausnahmesituation. Und die erste, vielleicht auch wichtigste Phase ist, das erstmal zu realisieren, was da gerade passiert, weil wir dann doch als behüteter Mittelständler in Baden-Baden im Herbst oder im Spätsommer, muss man ja eher sagen, mit allem rechnet, aber damit nicht. Und das zu verstehen, was da passiert, dass das ein Shortseller-Angriff ist, dass es auch ein Angriff auf uns, auf die Grenke AG ist. Das haben wir dann in Summe sehr schnell geschafft, aber es hat dann vielleicht im Einzelnen doch ein bisschen länger gedauert. Und das ist das Wichtigste, weil es darum ging, schnell zu reagieren, schnell Kommunikationshilfe einzuschalten. Unser heutiger Pressechef, der Stefan Wichmann, den haben wir in der Phase als freien Mitarbeiter sozusagen akquiriert. Wir haben uns weitere externe Verstärkung geholt, weil wir für so etwas überhaupt nicht aufgestellt waren. Und parallel habe ich sofort eine kleine Mannschaft, Taskforce gegründet, gesagt, ihr müsst das durcharbeiten. Ich will wissen, was es davon war und was nicht. Ich meine, dass die Milliarde, die da in Abrede gestellt wurde auf dem Konto ist, das wusste ich, weil die lag zum Großteil auf dem Bundesbankkonto. Aber es war halt ganz viel anderes Zeug, möchte ich sagen, drin, wo man selbst mir am Anfang schwer gefallen ist, zu durchsteigen, was soll das jetzt? Ist das jetzt ein klarer Vorwurf? Ist das eine Behauptung? Ist es vielleicht wirklich etwas, wo vielleicht mal bei einem Kunden was nicht so rund lief? Das kommt ja überall vor. Wir haben damals schon über 500.000 Kunden gehabt. Von daher kann man sowas auch nicht ausschließen. Und diese Analyse, also zu verstehen, was passiert hier eigentlich? In was für einem Orkan sind wir wirklich drin? Und dann eben auch analytisch bleiben und nach vorne gehen, um sich darauf vorzubereiten, zu reagieren. Weil das war klar, wir mussten ja darauf reagieren.
Ja, und die Arbeit von dem Fraser Pairing ist ja häufig auch, es wird viel vorgeworfen und einiges bleibt haften. Manches stellt sich im Nachhinein als Quatsch heraus oder sehr stark übertrieben. Ich glaube, im Kern des Geschäfts war relativ schnell klar, für euch war es wahrscheinlich, kam es eine halbe Ewigkeit vor, dass da nicht so viel dran ist. Das ging dann ja mehr um Compliance-Themen.
Ja, das war so, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Zeit, als das hochkam, war mir relativ egal, wer Fraser Pairing ist. Mhm. Und natürlich wussten wir dann, dass das der vom Wirecard, aber das ist wie, wenn du gegen einen Stürmer spielst und der macht im Spiel 20 Schwalben und bei der 21. kriegt er den Elfmeter. Ja, da ist ja das auch egal, wie der heißt. Und so war es bei uns. Wir wussten, wir werden hier angegriffen. Es geht für uns auch an die Substanz. Es waren wirklich extreme Vorwürfe enthalten, Behauptungen. Und der Name hat das verstärkt, weil uns natürlich alle gesagt haben, Achtung, mit wem ihr es da zu tun habt, aber uns ging es dann auch tatsächlich als Menschen, als Kaufleute darum, das kann doch nicht wahr sein, dass überhaupt jemand so etwas über uns behauptet. Es ist natürlich schwerwiegender, wenn das eine prominente Person ist, wie jetzt Herr Pairing, aber das wäre bei uns auch mit jedem anderen 60-Seiten-Bericht, der über uns veröffentlicht wurde, mit dem Inhalt genauso gewesen hat, das müssen wir aus der Welt räumen und da müssen wir dran arbeiten. Und das haben wir dann auch getan und das stimmt, am Ende waren es viele Compliance-Vorwürfe, Geldwäsche, Präventionsvorwürfe, die bei uns auch eng mit der Regulatorik zusammenhängen. Und das haben wir seitdem ja auch deutlich verstärkt und verbessert. Haben wir ja in 2020 noch angefangen damit.
Ja, einer der Vorwürfe war ja, dass Kränke kein CFO hat. Mhm. Hatte dann, wurdest du dann ja quasi zum CFO gerufen, dann auch offiziell. Du warst aber vorher schon im Vorstand quasi.
Ich war vorher im Vorstand, war für die CFO-Themen auch zuständig, bis auf Accounting. Das hing bei uns beim COO. Da kann man sich auch tatsächlich drüber streiten. Und in dem Zuge hat der Aufsichtsrat das dann aber geändert, um dieses Thema zu bewerkstelligen. Es war sicherlich einer der kleineren Vorwürfe.
War das ein Erpressungsversuch damals? Hat man, ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Hat man dann behauptet, dass ihr unter Wert auf der Börse notiert waren? Oder wie war der ganze Kontext von dem Ding?
Ich möchte jetzt fast eine harte Formulierung wählen. Ich würde nicht sagen Erpressungsversuch, am Ende war es ein Vernichtungsversuch. Ui. Weil die Behauptung war, dass unser Geld, was wir ausweisen, dass Liquidität nicht vorhanden ist und das Fake Cash sei. Und wenn sich das bewahrheitet hätte, dann ist ja rum. Also da braucht man nicht drüber reden. Ja, und als Finanzdienstleister mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu sein, ist ja nicht mit einer Geldzahlung oder mit einer anderen Handlung aus dem Weg zu bringen, sondern das war ganz klar auf Zerstörung angelegt, diese Attacke. Und das hat ja im Börsenwert zum Großteil auch funktioniert. Der Kurs ist ja abgerauscht, dann haben diverse Sonderprüfungen eingesetzt. Und auch das ist klar, die Zeit läuft ja nicht für uns. Das heißt, auf der einen Seite kann wild kommuniziert werden und wir haben viele Regularien zu beachten, auch Ad-Hoc-Themen. Wir können gar nicht posten, ich kann nicht twittern, sondern muss mir sehr gut überlegen, was machen wir in der Zeit, was macht man nicht. Man ist geneigt, mutig zu sein und möchte eigentlich rausgehen. Und der juristische Rat ist aber in der Situation ganz eindeutig. Lieber nochmal drüber nachdenken, lieber nochmal eine Seite mehr lesen, bevor wir in die Kommunikation gehen.
Und hättet ihr klagen können, Sebastian?
Ja, wir hätten danach können, muss man aber auch unterscheiden, was ist unser Schaden als Grenke AG gewesen? Natürlich, wir hatten viele Aufwendungen, auch im zweistelligen Millionenbereich. Wir hatten aber tatsächlich auch, ich möchte mal sagen, ein paar Blindtreffer. Das heißt, so ganz von der Hand weisen gab es weiter Sachen, die konnten wir nicht. In der Geldwäscheprävention mussten wir besser werden. Im Governance-Bereich gab es weiter Sachen, wo wir besser werden mussten. Das haben wir auch abgestellt. Der Bericht an sich war absurd. Den großen Schaden haben die Aktionäre gehabt und die hätten sicherlich auch klagen können. Auf der anderen Seite sind die Strukturen solcher Shortseller und Hedgefonds so stark, dass wahrscheinlich solche Klagen formal juristisch ins Leere laufen. Und selbst wenn man das Recht bekommt, dann muss man den Titel ja auch durchsetzen können. Und nur des Klagenwillens zu klagen, macht dann auch keinen Sinn.
War aber deine kurzweiligste Zeit als CFO, denke ich mir.
Ja, war eine sehr intensive Zeit, in der wir auch gesehen haben, wie gut wir funktionieren, wie gut ein Team in der Krise funktioniert, auch wenn man das nicht braucht. Ja. Wie stark wir sind, wie stark wir zusammengehalten haben, auch in den Gremien. Das ist, ich denke, eine der größten Gefahren, dass dann die Gremien auseinanderbrechen und im schlimmsten Fall aufeinander losgehen. Da hat sicherlich das Thema Mittelstand auch ein bisschen geholfen, dass wir alle nah beieinander sind. Das war schon eine sehr intensive Zeit, ja.
Also der letzte Kommentar an diese Thematik. Ich war mal CRO von Tele Columbus in Hannover und Berlin, damals auch 100 Hedgefonds dabei gehabt. Und da hat ein Hedgefonds, es gibt ja die opportunistischen Hedgefonds, einige mehr, einige weniger, hat beim Gericht in Hannover behauptet, dass wir pleite wären. Ja, dass wir gar kein Geld mehr gehabt haben. Und ich musste dann ganz schnell mit Kontoauszüge zum Gericht fahren in Hannover. Da habe ich gesagt, Frau Richterin, Sie müssen gucken, wir sind nicht pleite, weil wir einen Standstill gehabt haben. Wir haben gar keine Zinsen bezahlt, ja. Haben wir einige Millionen auf unserem Konto gehabt. Aber in der Welt mit Short-Selling und Hedgefonds, da hat man kein Langeweile als CFO, muss ich sagen.
Ja, und du hattest Glück, du hattest noch einen Kontoauszug.
Ja.
Meiner musste, das ist kein Witz, meiner musste erst produziert werden. Weil wir Aha. wollten einen Kontoauszug posten. Ich habe bei der Grenke Bank angerufen und gesagt, wir haben keine Kontoauszüge mehr. Wir können ein Foto vom ERP oder vom Digitalprogramm machen. Und dann wurde tatsächlich in der Bundesbank-Filiale in Hamburg, die Grenke Bank kommt ursprünglich aus Hamburg, ein Kontoauszug produziert. Der wurde dann zu unserer Niederlassung in Hamburg gefahren und dann haben wir eine Kopie bekommen, um den zu posten. Ich glaube, das hat fast 14 Tage gedauert, bis wir diesen Kontoauszug in der Hand hatten.
Ja. Aber was man alles erlebt hier. Sebastian, eine Frage. Ich habe ja viel Zeit in Public Companies America, Nike, Dell, Pepsi Cola, Lear Corporation. Und meine CFOs in Amerika haben natürlich viel mit den Analysten zu tun gehabt. Du bist SDAX und daher die Frage an dich, wie viel Zeit verbringst du mit den Analysten?
Also wir verbringen IR-seitig natürlich immer zu den Quartalsberichten Zeit mit Analysten. Das machen wir tatsächlich zweimal im Quartal, weil wir melden am Anfang das Neugeschäft. Wir sind da sehr schnell am zweiten Werktag in der Regel. Und dann am Quartalsende unsere Quartalsbilanz G&V. Und da sind wir in sehr intensivem Austausch. Und dann hängt es ein bisschen vom Analyst ab. Manchmal möchte einer was schreiben, hat einen Rhythmus. Einmal im Jahr trifft man sich mit einem, auch geht etwas intensiver durch die Modelle. Das ist ganz wichtig. Also von daher, ich glaube, für unsere Größe SDAX verbringen wir schon relativ viel Zeit mit unseren Analysten.
Das heißt, es gibt auch Ad-Hoc-Anrufe, die Analysten, die mit dir reden wollen. Sebastian, genau. Wie ist das bei euch? Stimmt ja. Da was? Ja, okay. Genießt du sowas?
Sehr, weil ich mag das tatsächlich, mich interessiert das immer, das unterschiedliche Modelldenken. Weil am Ende mündet ja alles in Mathematik und die Modelle sind sehr unterschiedlich. Und ich finde das immer wieder charmant, weil unser Geschäft ist auf der einen Seite für Analysten extrem berechenbar und man kann unterschiedlich rangehen. Und ich finde das immer wieder schön zu sehen, wie sehen Analysten mit dem Abstand von außen unsere Zahlen, weil manchmal sieht man manche Dinge gar nicht, weil ich das ganz anders sehe, andere Dinge weiß. Und von daher finde ich das immer sehr, sehr interessant und auf einer analytischen Ebene hochspannend.
Ja, das sind kluge Leute, die guten Verständnis für Geschäftsmodelle haben. Ja. Jakob, eine letzte Anekdote von mir zum Thema Analysten. Ich war auf einer Pressekonferenz in Paris mit dem CEO von Lear Corporation damals, Ken Way. Und wir haben Probleme geschafft in Schweden. Wir haben viel zu viele Fabriken gekauft. Und ein Fabrik in Schweden zu schließen, ist ja noch schwieriger als hier in Deutschland mit Betriebsrat und so weiter und so fort. Und da ist der Ken gefragt worden, ein Top-Typ, gefragt worden von einem Analyst, was ist los mit eurem Geschäft in Schweden? Und dann hat der Kenner, der hat das, glaube ich, ernst geglaubt, sagte, nicht vergessen, dass die Schweden weniger Sonnenschein haben als alle anderen. Das hat auch seine Auswirkungen. Ich habe auch dort 6 Monate gearbeitet. Es war grausam im Winter, nur grau. Aber der Ken war davon überzeugt, dass das eine Produktivitätsauswirkung gehabt hat in Schweden. Ja, bin mir nicht sicher, ob der Analyst das geglaubt hat.
Hätte ich die falschen 6 Monate dahin geschickt.
Ja, genau. Nee, wir haben einfach zu viele Werken gehabt. Wir haben reduziert dann später auf die Hälfte und dann lief das Geschäft halbwegs okay.
Eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist, welche persönlichen Learnings du in deinem Karriereweg bis jetzt hattest. Also was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die dir dabei geholfen haben, in die Position zu kommen, in der du jetzt bist?
Also Eigenschaften, würde ich sagen, die mit Abstand wichtigste Eigenschaft ist das Vertrauen auf Intuition. Und zwar die eigene als auch die Team-Intuition. Das ist vorhin schon mal angesprochen, weil du in verschiedenen Situationen, das kann in einer Krise sein, wie die Shortseller-Attacke, das kann vor einem wichtigen Gespräch mit der Aufsicht sein, das kann mit Wirtschaftsprüfern sein oder vor einem M&A-Deal bei einer Anleiheplatzierung. Du hast immer ganz viele Berater, die am Ende aber nicht entscheiden müssen. Und wenn es um eine Entscheidung geht und es dann wichtig ist zu entscheiden, ist oftmals Intuition ein wirklich guter Ratgeber. Das ist meine Erfahrung. Man kann auch mal daneben liegen, das gehört tatsächlich auch dazu. Aber man sollte sich niemals durch zu viel Beratung und durch zu viel Information von außen in der Ecke drücken lassen, sondern sich treu bleiben. Das halte ich für ganz, ganz zentral und ganz wichtig und das ist auch eine Form der Stärke. Und das Zweite ist, das ist weniger vielleicht eine explizite Eigenschaft, sondern das ist so ein bisschen Lebensmodell. Du musst dir einen Ausgleich schaffen. Also ich spiele bis heute Fußball, ich gehe gern Radfahren, tatsächlich Rennrad, weil man einfach das für sich finden muss, wo man den Kopf frei kriegt. Und für mich ist das beim Fußball und beim Radfahren so. Ich kann zum Beispiel, ich kann auch joggen sportlich gesehen, aber beim Joggen fange ich an zu denken. Das ist dann zum Abschalten denkbar schlecht. Und beim Radfahren in der Natur ist der Konzentrationsfokus scheinbar so hoch, dass ich da wirklich 2-3 Stunden komplett raus bin. Und beim Fußball ist das auch so. Und das ist ganz wichtig, sich diesen Freiraum zu schaffen, mal abzuschalten und mal wirklich die Seele baumeln lassen zu können. Wenn Deichmann als Vorstand natürlich immer irgendwie im Geschäft ist, das ist auch klar. Aber das halte ich für ganz zentral.
Das sind dann mit dem Fahrrad wahrscheinlich auch größere Touren, so 2-3 Stunden, oder?
Ja, genau, so 2-3 Stunden mit dem Rennrad, das ist so optimal. Das klappt nicht immer. Manchmal auch eine Stunde mit dem Mountainbike. Wir wohnen ja im Schwarzwald, da ganz gesegnet, also von daher, ja.
Und die Fußballrunde, ist das eine feste Runde oder ist das schon noch ein Wettbewerb quasi?
Es ist, Aha-Wettbewerb ist, macht fast mehr Wettbewerb wie früher, würde ich sagen. Das ist schon extrem. Nein, wir haben eine Kleinfeldrunde, Ü35, Ü40 ist es, glaube ich. Es gibt auch einen Großfeldpokal, den haben wir vor Jahren mal gewonnen mit meiner Mannschaft. Das wollen wir nochmal mit einem guten Freund, unserem Kapitän zusammen, gesagt, das wollen wir nochmal holen, das Ding. Und dann überlegen wir, ob wir von der faktisch aktiven Karriere etwas kürzer treten. Ja. Weil auch bei der Aha kommen dann die Jüngeren nach. Und
alte Herren ist das.
Alte Herren, ja, genau. Aha, alte Herren. Da kommen dann auch die Jüngeren nach und wenn man dann so 32, 33-Jährigen jetzt hinterherlaufen muss mit Mitte 40, das merkst du dann auch.
Also wir haben Jakob, Sebastian, wir haben vorletzte Woche haben wir die Radsaison eröffnet. Ich bin auch Mitglied in einer Radtruppe, Kumpels von mir. Und wir sind dann von Bad Vilbel nach Bad Homburg gefahren. Freitag so 13 Uhr, so eine Stunde gefahren. Meine erste Fahrt, letztes Jahr habe ich ein Knie-OP gehabt. Aber dann sind wir ein bisschen faul geworden. Das Wetter ist dann ein bisschen schlechter geworden. Und um 18 Uhr habe ich gesagt, Jungs, ich bin nicht mehr fahrtüchtig. Ich brauche ein Taxi. Das sind wir nur hingefahren. Der Rückweg mit dem Rad ist ausgeblieben, muss ich sagen. Da muss man ein bisschen disziplinierter werden das nächste Mal.
Und du bist unter die Imker gegangen, Sebastian.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe meinen Traum erfüllt. Mein Großonkel, beziehungsweise ist der Bruder von meinem Opa, der hat schon immer geimkert und ich habe das als Kind schon mit Faszination verfolgt und immer gesagt, Mensch, das würde ich gerne mal machen wollen. Und mein erster Imkerkurs war tatsächlich mal 2020 geplant, dann kam eine Pandemie, ist das alles ausgefallen und das habe ich dann vor 2 Jahren tatsächlich mir den Traum erfüllt und ein kleines Bienenvolk und mache jetzt so die ersten Schritte, das so Schritt für Schritt und das Ziel ist auch da, tatsächlich die Ruhe, das ist wie Meditation. Auch da ist man eigentlich nur bei den Bienen. Es geht weniger um den Honig, auch wenn das toll ist, wenn man am Ende ein bisschen Honig ernten kann. Es geht eher um die Natur, den Garten, auch ein bisschen was zurückzugeben, weil Insekten und gerade Bienen sind ja nicht ganz unwichtig, auch für unsere gesamte Zukunft.
Ja, interessant. Ein Kumpel von mir macht das auch und er sagte, das ist auch sehr, sehr entspannend.
Ja. Ja.
Nochmal zurück, ich weiß nicht, Jakob, wie viel Zeit wir noch haben, nicht viel.
Fünf Minuten haben wir mit Sicherheit noch ein bisschen Blick auf die Zeit, aber ja, gerne noch.
Ja, aber das Thema Intuition oder emotionale Intelligenz, was ich glaube, ist ungefähr das Gleiche. Ich glaube, eine Führungskraft heutzutage in unserer Gesellschaft, wo alles so ein bisschen volatil ist, Kriege und Pandemie und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele unzufriedene Menschen in unserer Gesellschaft, auch sehr viele Menschen, die in deren Jobs nicht zufrieden sind. Ich glaube, ohne diese emotionale Intelligenz hast du ja gar keine Chance als Führungskraft heutzutage, oder? Wie siehst du es, Sebastian?
Ja, ich sehe das tatsächlich genauso, weil es ist eine Mischung aus der emotionalen Intelligenz, der Intuition und ein bisschen Mut, eine Situation auch mal rumzureißen. Ob das eine Entscheidung ist oder komm, wir machen das jetzt so. Oder auch das wurde mir nachgesagt, gerade in der ganz schwierigen Krisenphase, nachts um 2 dann nochmal einen Witz zu machen. Ja, wo du vielleicht auch darüber nachdenken kannst, ist das jetzt passend oder nicht passend. Aber eigentlich ist gerade egal, weil das lockert die Stimmung auf. Jeder hat mal kurz ein Schmunzeln im Gesicht, obwohl es ganz schwierig war. Und da gehört genau sowas dazu. Da musst du dich ein bisschen trauen, das ist ein bisschen Mut. Aber eben auch diese Situation zu erkennen, wo vielleicht ein kleiner Spruch einfach mal hilft, um aus was rauszukommen. Ja, dass die Perspektive nochmal wechselt, die Verkrampfung sich löst. Und völlig richtig. Und da gibt es ganz, ganz viele Situationen im Alltag. Und die Menschen und die Beziehungen untereinander werden sehr viel technischer. Viel läuft über soziale Medien. Und da ist im Live-Leben, im Umgang mit Menschen ganz viel davon gefragt.
Aber du hast auch eine sehr natürliche Lockerheit, Sebastian. Das ist sicherlich auch kein Nachteil.
Das glaube ich auch.
Ja, Jakob.
Ja, zum Abschluss hatte ich mir ja noch eine kleine Sache überlegt, beziehungsweise von den Kollegen vom Treasurer geklaut, würde ich es mal nennen, was aber okay ist, weil du ja mit Treasury angefangen hast. Und wir haben da die Rubrik 3 Zahlen und da würde mich interessieren, welche 3 Zahlen für dich im Leben so am wichtigsten sind, welche 3 Zahlen du rausgepickt hast.
Das ist eine interessante Frage und ich bin mal gespannt, ob du die nochmal stellst nach meinen Antworten. Also ich habe tatsächlich mir das überlegt und ich bin ja ein Zahlenmensch, habe schon immer viel mit Mathematik auch zu tun gehabt. Die erste Zahl ist für mich ganz klar Pi, weil das eine total faszinierende Zahl ist. Die Kreiszahl hat mich als Jugendlicher schon begeistert und alles, was man mit Pi im Kreis in der Rechnung anstellen kann. Und jetzt kommt die Kombination, das wird bei mir häufig der Fall sein. Meine Frau hat im März Geburtstag, die 3, und wir haben uns an einem 14. kennengelernt, an einem 14. geheiratet und sind auch an einem 14. zusammengekommen. Also der 14. im Monat hat bei uns eine besondere Rolle und das ist natürlich bei 3,14 dann total charmant. Die zweite Zahl ist 911 und wer mich kennt, weiß, das hat nichts mit Porsche zu tun. Also ich bin jetzt, ein Auto ist für mich ein Fortbewegungsmittel, wo man gute Musik drin hört und auch gerne mal schnell fährt. Aber Marke und Modell ist mir relativ egal. Das verbindet zwei ganz außergewöhnliche Ereignisse in meinem Leben, die ich neben der Kränke-Geschichte natürlich nie vergessen werde. Ich fange mal mit dem Tollen an. Im Jahr 09 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und im Jahr 11 meine Tochter. Und ich konnte beides mal dabei sein, ganz außergewöhnliche Momente. Und jeder, der das erleben konnte und der Kinder hat, wird das bestätigen. Und das ist neben meiner Frau natürlich mein Ein und Alles. Und gleichzeitig ist 9-11 für mich eine Zahl. Ich habe diesen Moment damals in der Dresdner Bank im Wertpapierbereich erlebt. Und ich kann das ehrlich sagen, damals kam der Wertpapierchef die Wendeltreppe runtergerannt und hat gemeint, der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. Mhm. Also das war als junger, finanzlernender Mensch ein ganz extremes Ereignis in Berlin, muss ich ganz klar sagen. Und die dritte Zahl verbindet meine zwei Leidenschaften. Es ist natürlich 1909, das Gründungsjahr vom BVB. Und mein erster großer Berg, den ich befahren durfte, den ich auch als Gemälde bei mir im Wohnzimmer hängen habe. Ich bin froh, dass meine Frau das mitmacht. Das ist der Mont Ventoux. Oh, und ja, der ist 1909 Meter hoch. Am Schild steht zwar 1910, aber er ist in allen geografischen Bereichen mit 1909 Metern beziffert. Von daher.
Fahrrad richtig hochgefahren.
Da bin ich mit dem Rad tatsächlich hochgefahren.
Ich war da auch immer, das ist ganz schön steil und lang.
Steil ist es nicht, aber lang.
Also
Ach, Jungs, ich kann das rückwärts hochfahren. Was seid ihr da für Weicheien? Hallo.
Interessant, interessant. Ja, besonders beim ersten scheint ja klar der Mathematiker durch. Ja, aber auch die anderen beiden Zahlen. Sehr interessant. Paul, deine Gedanken dazu?
Zu Zahlen? Also, über Zahlen habe ich mir jetzt keine, außer dass ich auch...
Zu denen von Sebastian.
Finde ich, kann man durchaus hervorheben. Kinder, da war ich auch live dabei, waren meine zwei Jungs. Das in der Tat, das erste ist noch dramatischer. Beim zweiten, der Justin, der kam sehr schnell. Ja, meine Frau hat angerufen und zwei Stunden später war der Kleine da. Ja, vergisst man nicht. Die Frau, das muss natürlich hervorgehoben werden. Sebastian, das ist natürlich taktisch und strategisch äußerst sinnvoll. Ja, insofern gut gemacht. Nehmen wir einen Abschlussgedanke, weil 9/11 uns alle bewegt hat, ist, wie weit ist die Welt gekommen? Der Donald Trump geht jetzt ins Gerichtssaal in Amerika, in New York. Und ich hoffe sehr, dass er sowas von verklagt wird, dass wir mit dem Typ nie wieder was zu tun haben, als Präsident von the United States of America. Diese Gedanke müsste ich an der Stelle loswerden, als du 9/11 erwähnt hast, Sebastian. Sorry, bisschen politisch, aber ist so.
Ja, ich denke auch, alle, die sich an den Tag eine aktive Erinnerung haben, wissen, was sie gemacht haben damals. Also sehr einprägsam damals.
Ja. Ja. Definitiv. Ich war jetzt mit meiner Tochter über Ostern in New York tatsächlich und wir haben das Memorial besucht und das dann schon sehr bewegend. Auch der überlebende Baum, der da steht, der war gerade in der Blüte. Also schon, und wenn man das dann so erlebt hat, damals so bewusst erlebt hat und auch gar nicht wusste, was ist da eigentlich los, dann ist das schon sehr bewegend und wollen wir alle alles dafür tun, dass das nie wieder passiert.
Ja, definitiv. Ja. Das ist dann, ich muss jetzt irgendwie die Brücke schaffen. Wir sind vielen Dank für das Gespräch, für die Meinung, die Einblicke. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. War sehr interessant, sehr spannend. Paul, an dich natürlich auch Dankeschön für deine schönen Fragen, für deine Inputs.
Sehr gerne auch, Sebastian. Hat mich riesig gefreut, dich kennenzulernen. Wir sind sehr sympathische Bursche. Und ich hoffe, wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist, dass ich dich auf einen Drink einladen kann, ein bisschen quatschen. Sehr gerne sogar.
Vielen Dank, das machen wir. Und ich hoffe mal, dass unsere Atletico-Prognose in Erfüllung geht, weil der Podcast wird ja sicherlich ausgestrahlt, wenn das Spiel schon vorbei ist.
Ja, da müssen wir noch mal schauen. Das wird danach ausgestrahlt,
Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast Future CFO gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen am besten. Und gerne können Sie uns auch eine positive Bewertung hinterlassen. Und wenn Sie aus der Finance-Welt mehr erfahren wollen, kann ich Ihnen nur unsere Website und unser Magazin ans Herz legen. Dort berichten wir unter anderem über CFO-Karrieren, große M&A-Deals, das Firmenkundengeschäft der Banken und über Private Equity. Alle Informationen hierzu und welche Abo-Möglichkeiten es gibt, finden Sie auf www.finance-magazin.de. Wir freuen uns. Musik